Im Rahmen der fortlaufenden Betrachtung von messianischen Psalmen kommen wir heute zu Psalm 107. Man beachte gleich beim Aufschlagen die besondere Position dieses Psalmes am Anfang des fünften Buches. Es ist vielen nicht so bewusst, dass die 150 Psalmen aufgebaut sind in fünf verschiedene Bücher, die inhaltlich auch eine Parallele haben zu den fünf Büchern Mose. Und diese Buchenteilung ist auch noch dadurch gekennzeichnet, dass immer am Schluss eines jeweiligen Buches kommt ein Refrain, der sich stets wiederholt, der also ganz klar das Ende eines Buches markiert. Er kommt nicht mehr vor am Schluss des fünften, aber dort weiß man ja sowieso, dass man am Ende ist, ja? Beziehungsweise der Schluss dieser Bücher ist immer ein spezielles Lob Gottes. Wenn ich noch lese, bevor wir beginnen, in Psalm 106, der letzte Vers: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und alles Volk sage Amen, lobet den Herrn. Und dieses Thema lobet den Herrn, Halleluja, wird dann natürlich im Psalm 150 eigentlich zum absoluten Höhepunkt geführt. Da ist eigentlich der ganze Psalm der Abschluss des, nicht nur des ganzen Buches, sondern eben nicht nur des fünften Buches, sondern auch des gesamten fünf Buches. Gut, jetzt lesen wir Psalm 107 einfach mal durch.
Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat, die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden, die irre gingen in der Wüste auf ungebahntem Wege und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten, die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete, die dann zum Herrn riefen in ihrer Not, und er errettete sie aus ihren Ängsten und führte sie den richtigen Weg, dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, dass er sättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem. Die da sitzen mussten in Finsternis und Dunkel, gefangen in Zwang und Eisen, weil sie Gottes Geboten ungehorsam waren und den Ratschluss des Höchsten verachtet hatten, so dass er ihr Herz durch Unglück beugte und sie dalagen und ihnen niemand half, die dann zum Herrn riefen in ihrer Not, und er half ihnen aus ihren Ängsten und führte sie aus Finsternis und Dunkel und zerriss ihre Bande. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, dass er zerbricht eherne Türen und zerschlägt eiserne Riegel. Die Toren, die geplagt waren um ihrer Übertretung und um ihrer Sünde willen, dass ihnen ekelte vor aller Speise und sie todkrank wurden, die dann zum Herrn riefen in ihrer Not, und er half ihnen aus ihren Ängsten. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und errettete sie, dass sie nicht starben. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, und sollen Dank opfern und seine Werke erzählen mit Freuden, die mit Schiffen auf dem Meer fuhren und trieben ihren Handel auf großen Wassern, die des Herrn Werke erfahren haben und seine Wunder auf dem Meer, wenn er sprach und einen Sturmwind erregte, der die Wellen erhob und sie gen Himmel fuhren und in den Abgrund sanken, dass ihre Seele vor Angst verzagte, dass sie taumelten und wankten wie ein Trunkener und wussten keinen Rat mehr, die dann zum Herrn schrien in ihrer Not, und er führte sie aus ihren Ängsten und stillte das Ungewitter, dass die Wellen sich legten und sie froh wurden, dass es still geworden war, und er sie zum erwünschten Lande brachte. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, und ihn in der Gemeinde preisen und bei den Alten rühmen. Er machte Bäche trocken und ließ Wasserquellen versiegen, dass fruchtbares Land zur Salzwüste wurde, wegen der Bosheit derer, die dort wohnten. Er machte das Trockene wieder wasserreich und gab dem dürren Lande Wasserquellen und ließ die Hungrigen dort bleiben, dass sie eine Stadt bauten, in der sie wohnen konnten, und Äcker besäten, Weinberge bepflanzten, die jährlich Früchte trugen, und er segnete sie, dass sie sich sehr mehrten und gab ihnen viel Vieh. Aber sie wurden gering an Zahl und geschwächt von der Last des Unglücks und des Kummers. Er schüttete Verachtung aus auf die Fürsten und ließ sie irren in der Wüste, wo kein Weg ist. Aber die Armen schützte er vor Elend und mehrte ihr Geschlecht wie eine Herde. Das werden die Frommen sehen und sich freuen, und aller Bosheit wird das Maul gestopft werden. Wer ist weise und behält dies, der wird merken, wie viel Wohltaten der Herr erweist.
Danke. Nun, bevor wir in Details dieses Psalms hineingehen, wollen wir versuchen, den Psalm einzuteilen. Und zwar ist es wichtig, dass man eben nicht einfach eine bestehende Einteilung so gedankenlos übernimmt, die man vielleicht in Büchern nachlesen kann, sondern dass man versucht, selber den Text einzuteilen nach Kriterien im Text. Und eine wichtige Hilfe sind jeweils Ausdrücke oder Redewendungen, die sich wiederholen. Können wir das mal kurz zusammentragen? Wo finden wir Ausdrücke, die sich da wiederholen? Wie ein Refrain.
In Vers 6. Und Vers 28. Dann aber schrien sie zum Herrn.
Ja, lesen Sie mal Vers 6.
Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und aus ihren Bedrängnissen rettete er sie.
Jawohl, und wo kommt das wieder vor?
28.
Schon vorher, ja, Vers 13. Jawohl, Vers 13 und dann?
19.
Und was schon gesagt worden ist, Vers 28. Jawohl. Findet man noch eine Parallele? Ja, in Vers 8. Ja, lesen Sie Vers 8.
Sie sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut.
Jawohl. Also, genauso wie Vers 6 eben sich ständig wiederholt, wiederholt sich eben auch noch Vers 7, das ist, gehört weiter zu dem Refrain, ja? Was sage ich? Vers 8, ja? Und wo haben wir das jetzt weiter? Vers 15, wo noch?
Vers 21.
Und?
31.
Jawohl. So, und das hilft uns, eben Strophen zu unterscheiden. Gibt es Bibelausgaben, die da jetzt gerade benutzt werden, die diese Einteilung bereits nach diesem Refrain gemacht haben? Ich höre nichts.
Also nein? Bei mir sind sie immer in Großbuchstaben.
Ja.
Alles Großbuchstaben, immer diese Verse.
Immer genau diese Verse.
Immer genau
also diese
Verse.
Einteilung wird damit so angedeutet. Welche Übersetzung ist das?
Luther.
Ah ja. Gut, also das hilft uns eben, Strophen zu erkennen. Jetzt können wir noch eine feinere Einteilung machen. Also wo beginnt eigentlich diese ganze Sache, die dann dazu führt, dass es heißt, da schrien sie zum Herrn. Das erste Mal, wo beginnt das, dass sie da aus einer Not schreien müssen? Ja, Vers 6, da heißt es, da schrien sie zum Herrn. Aber das setzt ja etwas voraus. Ab Vers 4, genau. Lies noch jemand, Vers 4.
Sie irrten umher in der Wüste auf ödem Weg. Sie fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten.
Jawohl, also diese Wanderung durch die Wüste, die ist das Problem, die schließlich dazu führt, dass Menschen zu Gott in ihrer Not schreien und Gott sie errettet. Und dann werden diese Geretteten aufgefordert, mögen sie den Herrn preisen, Vers 8. Also ab Vers 4, bis wohin geht diese Einheit?
Bis 9.
Bis und mit Vers 9. Das ist eine Strophe. Und dann also Vers 10. Was ist da das Problem?
Die in Finsternis und Todesschatten saßen, gebunden in Elend und Eisen.
Also Menschen sind da gebunden, sind in Gefangenschaft. Und in dieser Not der Gefangenschaft schreien sie schließlich zum Herrn. Vers 13, er befreit sie aus ihren Fesseln heraus. Vers 14, und darum wird aufgerufen, sie, mögen sie den Herrn preisen. Vers 15. Also das heißt, diese Strophe von Vers 10 geht bis wohin?
Bis 15.
16. Bis 16, ja. Es wird ja immer beim Refrain, mögen sie preisen, wird begründet, immer wieder begründet, warum sie preisen sollen. Denn er hat zerbrochen, die ehernen Türen und die eisernen Riegel zerschlagen. Also das ist wieder für sich eine Strophe. Dann eine dritte Strophe, beginnt mit offensichtlich mit Vers 17. Was ist da das Problem?
Gottlosigkeit.
Ja, Ungerechtigkeit, Gottlosigkeit, Vers 17. Die führt zu schwerer Krankheit, bis fast zum Tod, und dann greift Gott ein. Und zwar, welcher Vers ist da der Befreiungsvers?
20.
Jawohl. Nicht wahr? Vers 15, sie schreien zum Herrn in ihrer Not, und Vers 20 ist dann eben Gottes Eingreifen. Wer liest Vers 20?
Er sandte sein Wort und heilte sie, er rettete sie aus ihren Gruben.
Jawohl. Und dann kommt wieder der Refrain, mögen sie den Herrn preisen. Und wohin geht diese Strophe? Ich habe es nicht verstanden. Bis Vers
22.
22, ja. Dann beginnt eine neue Strophe. Menschen gehen mit Schiffen aufs Meer, kommen da in einen schrecklichen Sturm, und in dieser aussichtslosen Lage beginnen sie zum Herrn zu schreien. Vers 28, er greift ein. Und damit geht diese Strophe bis wohin? Vers 32, ja. Mögen Sie den Herrn preisen, Vers 31. Und noch eine Ergänzung. An anderen Orten war das bisher eine Begründung, hier eine Ergänzung, und ihn erheben in der Gemeinde des Volkes. Dann finden wir ja kein Refrain mehr. Aber man kann sagen, ab Vers 33 haben wir wieder eine Einheit für sich. Und diese Einheit geht bis wohin?
Bis 38.
Ja, also man könnte sagen, es ist eine Einheit, eigentlich ab Vers 33, die geht bis Vers 42, aber sie hat nochmals eine Zäsur, oder? In der Mitte. Nämlich zuerst wird eine Phase beschrieben des Segens und dann eine Phase der Not, aus der die Menschen dann wieder gerettet werden. Sieht man das? Also der Segen geht bis Vers 38 und dann kommt Vers 39 die Not. Und Vers 41 greift Gott ein, erhebt den Armen empor aus dem Elend. Vers 43 ist dann eigentlich noch eine, kann man sagen, ein Schlusswort zum ganzen Psalm. Wer weise ist, der wird dieses beachten. Und verstehen werden sie die Gütigkeiten des Herrn. Dieses Schlusswort macht schon mal klar, also in diesem Psalm ist irgendwie etwas Besonderes versteckt, das nicht ganz so offensichtlich ist. Es braucht Weisheit, um göttliche Weisheit, um diesen Psalm zu verstehen. Und wenn man ihn versteht, dann sieht man Gottes Güte wie man Gottes Güte ganz besonders und speziell erkennen. Jetzt bleiben aber noch die ersten drei Verse des Psalmes. Was sollen wir die bezeichnen? Ja, es ist auch wieder ein Lob, aber... Jawohl. Aber wir können jetzt nicht sagen, das ist eine erste Strophe, sondern das ist...
Einleitung.
Ja, eine Einleitung. Genauso wie der letzte Vers gewissermaßen eine Schlussbetrachtung ist. Also, so haben wir Einleitung, dann Strophe 1, 2, 3, 4. Und dann kommt so eigenartig etwas wie eine neue Strophe, aber nicht mehr mit Refrain. Und wir werden sehen, das hängt damit zusammen, dass eigentlich diese letzte Strophe ganz eng verhängt ist mit der Strophe davor. Darum ist die so speziell, einzigartig aufgebaut. Und schließlich eben das Schlusswort. Also, das hilft uns nun, den Psalm besser verstehen zu können. Jetzt schauen wir mal Vers 4 an. Auf welche Zeit in der Geschichte des Volkes Israel könnte sich das beziehen? Sie irrten in der Wüste auf ödem Weg, sie fanden keine Wohnstatt, hungrig waren sie und durstig, es verschmachte in ihnen ihre Seele. Ja, Wüstenreise, Auszug aus Ägypten. Also es geht eigentlich ganz auf die Anfangszeit der Geschichte des Volkes Israel. Nachdem sie aus Ägypten befreit waren, gingen sie durch die Wüste Sinai, aber das waren eben 40 Jahre der Prüfung und der Nöte und der Schwierigkeiten. Genau wie es hier beschrieben ist, hungrig. Sie hatten Situationen, wo sie nichts mehr zu essen hatten und murrten, aber auch, wo sie durstig waren, gemurrt haben. Aber Gott hat auf ihr Schreien gehört und hat sie schließlich, wie Vers 7 sagt, auf rechtem Weg geleitet bis zu einer Wohnstatt. Das ist also die Führung Israels am Anfang einer Geschichte ins verheißene Land. Woran können wir da besonders denken, wenn es heißt, an welche Geschichte? Hungrig waren sie. Ja, 2. Mose 16, also noch vor dem Manna, wo sie eben das Manna noch nicht hatten.
Das Wasser aus dem Felsen.
Das kommt danach. Also 2. Mose 16, da hatten sie Hunger.
Die Wachteln.
Und Gott gibt dann dort das Manna und die Wachteln. Und 2. Mose 17 ist dann eine weitere Phase, wo sie kein Wasser haben und Gott greift ein und gibt ihnen das Wasser aus dem Felsen. Übrigens, dieses Wasser war nicht nur von momentaner Bedeutung. Es heißt nämlich, das können wir gerade aufschlagen, in Psalm 105, Vers 41. Ja, vielleicht kann jemand gerade lesen, wegen des Zusammenhangs von Vers 40 an.
Sie forderten, und er ließ Wachteln kommen. Mit Himmelsbrot sättigte er sie. Er öffnete den Felsen und es floss Wasser heraus. Er lief in die Wüste wie ein Strom.
Jawohl. Also, das bezieht sich eben genau auf 2. Mose 16 mit dem Manna und den Wachteln und dann das Wasser aus dem Felsen, 2. Mose 17. Aber hier wird erklärt, dieses Wasser lief in den dürren Örtern wie ein Strom. Das war nicht so ein kleines Wässerchen. Und dieser Strom ging durch die Sinai-Wüste, begleitete das Volk während seiner weiteren Reise. Und jetzt versteht man plötzlich, warum in 2. Korinther 10, wo von der Wüstenreise Israels gesprochen wird, es wird erklärt, sie haben eine geistliche Speise bekommen, das ist das Manna aus dem Himmel, und einen geistlichen Trank, das war das Wasser aus dem Felsen. Und dann wird erklärt, dieser Fels habe sie begleitet. Können wir das kurz aufschlagen? 1. Korinther 10. Da hat sich doch schon manch einer gefragt, ja, wie soll man das verstehen, der Fels folgte ihnen. Felsen haben ja normalerweise keine Beine. Liest jemand 1. Korinther 10, 1 bis 4?
Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus.
Jawohl. Also, wichtig, wenn es heißt, der Fels aber war der Christus, das hat den Sinn, der Fels bedeutete Christus, sinnbildlicherweise, ja? Nicht der Fels war identisch mit Christus, genauso wie der Herr Jesus sagt beim Brot des Abendmahles, dies ist mein Leib. Das hat den Sinn, dies bedeutet mein Leib. Und beim Kelch, dies ist mein Blut, das hat den Sinn, es bedeutet mein Blut. Das ist eine ganz normale biblische Sprache, die wir auch an vielen anderen Orten finden. Zum Beispiel in Galater 4 sagt der Apostel Paulus, dass Hagar und Sarai, Sarah, das war die Freie, und Sarai, das war die Sklavin. Die stellen eigentlich zwei verschiedene Beziehungen dar. Das eine spricht von der Freiheit, Sarah, und Hagar als Sklavin spricht eben vom Gesetz, vom Bund, vom Sinai, wo man unter Knechtschaft ist. Und dann wird erklärt, Hagar ist der Berg Sinai in Arabien. Dann müsste man denken, aha, Abraham war mit einem Berg verheiratet, als zweite Frau. Nun, dann sollen die das glauben, die das wollen. Aber es ist ja einfach ganz schlicht so, Hagar bedeutet dasselbe wie der Berg Sinai, nämlich sie ist ein Bild des Bündnisses der Knechtschaft, sie als Magd. Und so hat man noch viele andere Stellen, zum Beispiel in Hebräer 10 heißt es von dem Scheidevorhang im Tempel, das ist sein Fleisch. Das heißt, der Scheidevorhang stellt Jesus Christus als Mensch dar und darum im Moment, wo der Herr Jesus gestorben war, wurde der Scheidevorhang im Tempel zerrissen, weil er eben sein Fleisch bedeutet. Dadurch, dass der Herr Jesus als Mensch gestorben ist, konnte der Zugang zu Gott geöffnet werden. Aber auch dort, dies ist sein Fleisch. Und so gibt es noch viele weitere Beispiele. Also, der Fels aber war der Christus. Dieser Fels bedeutet Christus. Aber eigenartigerweise wird gesagt, dass dieser Fels eben nachfolgte. Und jetzt wird klar, indem eben dieser Strom das Volk Israel gewissermaßen als Wasserversorgung begleitete während der Wüstenreise über Jahre hinweg, folgte gewissermaßen der Fels ihnen nach, weil ständig dieses Wasser aus dem Felsen mit ihnen war. Es wird hier genannt ein geistlicher Felsen, weil er eben eine geistliche Botschaft beinhaltet und auf Christus hinweist. Mose musste den Felsen schlagen und dann kam dieser Segen, das lebendige Wasser heraus, das fließende frische Quellwasser. Und so musste der Herr Jesus geschlagen werden von Gott am Kreuz. Und erst so konnte der Heilige Geist, der in Johannes 7, 37 bis 39 mit lebendigem Wasser verglichen wird, an Pfingsten ausgegossen werden über die Gemeinde. Und so ist eben dieser Fels ein geistlicher Fels. Er bedeutet Christus, und das Manna war eine wirkliche materielle Speise, die Gott gegeben hatte, aber die wird hier genannt eine geistliche Speise, weil sie eine geistliche Bedeutung hat. Und auch auf Christus hinweist das Brot des Lebens, und eben das Wasser war ein geistlicher Trank, es war natürlich H2O. Aber es hat eine geistliche Bedeutung, weil es eben auf den Heiligen Geist, der die Gläubigen erfrischt, hinweist. Ja, gut, also das als kleiner Exkurs, damit man versteht, wie Gott eben das Volk während der Wüstenwanderung so auf ganz ungewöhnliche Weise versorgt hat mit diesem Strom aus dem Felsen. Und da hat sich eben Gottes Güte gezeigt, einem Volk, das von Anfang an sich durch Störrigkeit ausgezeichnet hatte. Aber sobald sie zu Gott schrien in ihr Drangsal, rettete er sie, Vers 6. Und er brachte schließlich dieses Volk ans Ziel, ins verheißene Land. Und er leitete sie auf rechtem Weg, dass sie zu einer Wohnstadt gelangten. Nun, wir können dazu noch eine Stelle lesen aus 2. Mose 15. Das ist das Lied des Lammes, das die Israeliten gesungen haben nach dem Durchzug durchs Rote Meer. Das ist das Lied des Lammes, weil sie ja gerade vorher haben sie das Passa-Lamm gegessen in Ägypten und wurden dann durch das Rote Meer hindurchgeführt, so von Ägypten endgültig befreit und abgeschnitten. In Offenbarung 15 wird eben das Lied des Lammes erwähnt. Das ist die Bezeichnung für dieses Lied aus 2. Mose 15. Und nun, was steht da? Liest jemand Vers 17?
Du wirst sie hineinbringen und sie einpflanzen auf den Berg deines Erbteils, an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, zu dem Heiligtum, o Herr, das deine Hände bereitet haben. Der Herr herrscht als König für immer und ewig.
Jawohl. Also schon da wird diese ganz klare Hoffnung ausgedrückt, das Volk wird gepflanzt werden, wird ins Land, ins verheißene Land kommen, und zwar auf den Berg deines Erbteils. Die Stätte, die Gott auserwählt hat als seine Wohnung für das Heiligtum. Das ist ein Hinweis auf Jerusalem. Und so wurde ihm das Volk durch Josua schließlich ins verheißene Land gebracht. Aber dann war noch nicht klar, wo jetzt wirklich dieser auserwählte Ort ist, von dem Mose im 5. Buch Mose so oft spricht. 21 Mal, 3x, 7 Mal spricht er immer wieder von diesem Ort, den der Herr auserwählen wird, in dem Gebiet von einem deiner Stämme. Und dort soll man hinaufgehen, nur dort soll man dann die Opfer darbringen. Das ist Jerusalem. Diese Stadt wird von David, dann aber einige Zeit später in der Geschichte Israels erobert, und Salomo muss dann schließlich nach den Plänen, die David durch Inspiration bekommen hatte von oben für den Tempel, nach diesen Plänen musste Salomo dann den ersten Tempel in Jerusalem bauen. Das war Gottes Plan, dieses Volk dorthin zu führen und eben zu dieser Wohnstadt zu bringen. Also kann man sagen, wird hier umfassend, aber mit ganz knappen, wenigen Worten, wird die ganze Geschichte Israels beschrieben, vom Auszug aus Ägypten, eben mit der Wüstenwanderung, dann Einzug ins Land und schließlich, wie Gott sie führt, unter David zu seiner auserwählten Stadt Jerusalem, die Gründung des Friedens, die Tempelstadt. Ja? Es ist so, in Offenbarung 15 kommt dieser Ausdruck vor. Da sieht Johannes im Himmel die Märtyrer, die dort im himmlischen Tempel, beim Waschbecken, das ist das gläserne Meer, wie sie dort Gott preisen. Kann jemand lesen, Offenbarung 15, Verse 2 bis 4?
Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer und Feuer gemischt und sah die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen. Und sie hatten Harfen Gottes und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtig.
Ja, und bis Vers 4 geht dann diese Anbetung. Nun, das Lied Moses, das ist klar, das ist 5. Mose 31. Das Lied, das Mose am Schluss der Wüstenwanderung gelehrt hat, also das letzte Lied. der Wüstenwanderung und das Lied des Lammes. Das ist dann eben das erste Lied, das die Israeliten gesungen haben, gerade nachdem sie das Passalamm in Ägypten gegessen hatten und befreit wurden. 2. Mose 15. Und zwar findet man eben in diesen Versen, die da jetzt zitiert werden, findet man Anspielungen sowohl auf 5. Mose 31 als auch auf 2. Mose 15. Und für Johannes, der sich natürlich auskannte mit dem Tempeldienst in Jerusalem, war das sofort klar, was hier vorgeht. Das ist genau die Situation am Sabbat im Tempel. Immer am Sabbat wurde im Tempel zur Zeit Jesu aus 5. Mose 31 gesungen und aus 2. Mose 15. Das heißt also, diese Märtyrer, die sind eingegangen in die versprochene Sabbatruhe Gottes im Himmel. Die haben den Kampf abgeschlossen, sie sind Überwinder über das Tier und über sein Bild und die Zahl seines Namens. Sie hatten Kampf hier auf Erden und das ging bis zum Martyrium, aber jetzt sind sie im Himmel in der Sabbatruhe. Und darum singen sie das Lied des Lammes und das Lied Moses. Das war immer der Gottesdienst am Sabbat im Tempel. Ja, jetzt haben wir diese erste Strophe und das gibt uns natürlich schon mal eine Idee. Hier wird also die Geschichte Israels von Anfang an erzählt, ganz knapp und eigentlich bis in die Zeit, wo Gott das Königtum unter David und Salomo eingerichtet hatte. Ja, jetzt schauen wir uns mal nach an, was bedeutet der nächste Abschnitt, diese Gefangenschaft. Wo in der weiteren Geschichte des Volkes Israels kam dieses Volk in Gefangenschaft? Die babylonische Gefangenschaft, also die Söhne Davids, die über Salomo regierten und das ging bis Jojakin und Zedekia. Und da kam dann der Untergang des Jerusalems und der Königsdynastie von David. Die Juden wurden deportiert durch die Babylonier in die Gefangenschaft. Und nun, ganz interessant, schauen wir mal diese Ausdrücke an. Vers 16, denn er hat zerbrochen die ehernen Türen und die eisernen Riegel zerschlagen. Und schon Vers 10, die Bewohner der Finsternis und des Todesschattens gefesselt in Elend und Eisen. Jetzt schlagen wir auf Jesaja 45. Lesen wir mal Jesaja 45, Vers 2.
Ich werde vor dir herziehen und werde die Ringmauern einebnen. Eherne Türen werde ich zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen.
Jawohl, merken wir diese gleichen Ausdrücke. Eherne Pforten oder eherne Türen und eiserne Riegel, die zerschlagen bzw. zerbrochen werden. Nun, worum geht es dann Jesaja 45? Weiß das jemand gerade? Ja, ich höre es schon.
Kyros.
Ja, lesen wir doch mal ab Vers 28, ein Kapitel davor. Da wird von Gott gesagt, der von Kyros spricht.
Er ist mein Hirte und er wird all meinen Willen ausführen und zu Jerusalem sagen, werde gebaut und zum Tempel werde gegründet.
Jetzt weiter, 45,1.
So spricht der Herr zu Kyros, seinem Gesalbten, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen und die Lenden der Könige zu entgürten, um Türen vor seinem Angesicht aufzutun und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben. Ich selbst will vor dir herziehen und das Hügelige eben machen. Ich will eherne Türen zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. Und ich will dir verborgene Schätze geben und versteckte Reichtümer, damit du erkennst, dass ich der Herr es bin, der dich bei deinem Namen gerufen hat, der Gott Israels. Um Jakobs meines Knechtes und Israels meines Auserwählten willen habe ich dich bei deinem Namen gerufen und ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich kanntest. Ich bin der Herr und sonst ist keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dich gegürtet, ohne dass du mich kanntest, damit vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkannt werde, dass gar keiner ist außer mir. Ich bin der Herr und sonst ist keiner, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich, der Herr, vollbringe dies alles.
Jawohl. Hier haben wir übrigens auch wieder noch eine Parallele im Ausdruck, die Finsternis, ja, in Vers 7, der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe, den Frieden mache und das Unglück schaffe. Und wir haben in unserem Psalm die in Finsternis, die Bewohner der Finsternis und des Todesschattens, Vers 10. Nun, Kores, wer war das?
Persischer König.
König, der was gemacht hat?
Der hat das Edikt herausgegeben, dass das Volk zurückkehren kann.
Jawohl, also Kores oder Kyros hat als persischer König Babylon erobert, hat also das babylonische Weltreich in die Knie gezwungen und war damit der erste Herrscher des nächsten Weltreiches in der Geschichte, das medopersische Weltreich, das dann schließlich von Äthiopien bis über den Indus nach Pakistan reichte. Also dieser Kores hat die Juden aus der Gefangenschaft in Babylon befreit. Und so konnten sie wieder zurückkehren. Und das Erstaunliche ist nun eben, die Befreiung der Juden wird hier bezeichnet in Vers 2. Ich werde vor dir herziehen und ich werde das Höckgerichte eben machen. Eherne Pforten werde ich zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. Das heißt also, er soll die Juden in der babylonischen Gefangenschaft befreien, aber diese Gefangenschaft wird beschrieben mit ehernen Pforten und eisernen Riegeln, die zerbrochen werden. Nun, hilft uns das, zu verstehen, was eben so geheimnisvoll in Psalm 107, da in der zweiten Strophe behandelt wird, da geht es um Israel in der babylonischen Gefangenschaft. Um das jüdische Volk in der babylonischen Gefangenschaft, das eben wegen ihrer Sünde dorthin kam. Psalm 107, Vers 11, weil sie widerspenstig gewesen waren gegen das Wort Gottes und verachtet haben den Rat des Höchsten. Und das war ja das Problem in der Zeit der Könige. Die meisten Könige waren von Gott abgefallen. Und das Volk auch, im tiefsten Götzendienst. Die Propheten kamen und haben sie ständig gewarnt. Wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr nach Babylon, in die Gefangenschaft, weggeführt werden. Und in 2. Chronik 36 sieht man sogar, wie die Propheten ausgelacht wurden und man hat sie nachgeäfft. So steht das. Man äffte sie nach in ihren Bewegungen und so, um sie auszulachen. Und schließlich im Jahr 606 kam Nebukadnezar mit seiner Armee zum ersten Mal nach Jerusalem, Daniel 1, Vers 1, und hat dann schon einen Teil der Tempelschätze geraubt und einen Teil der Elite deportiert. Da waren auch Daniel und seine Freunde mit dabei. Später kam er wieder im Jahr 597, hat vor allem die Facharbeiter, also die Fachhandwerker, hat er deportiert, um eben Jerusalem militärisch zu schwächen. Und das hat auch nichts genützt. Die haben wieder revoltiert später und schließlich dann im Jahr 586 hat Babylon in einem grausamen Krieg Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht. Und unzählige sind umgekommen und eben Abertausende sind dann deportiert worden nach Babylon in die Gefangenschaft. Aber diese Zucht Gottes hat dazu geführt, dass Menschen begannen wieder zu beten. Das ist ja leider so, dass viele Menschen erst lernen zu beten, wenn sie in großer Not sind. Not lehrt beten. Übrigens sagt man ja manchmal in schwierigen Situationen, das ist eine prekäre Situation. Und prekär, weiß jemand, woher das Wort kommt? Ja, das ist eine ganz interessante Herkunft. Prekari, ja, ist ein Deponens, eine Passivform mit aktiver Bedeutung. Prekari heißt beten. Also eine prekäre Situation ist eine Situation, wo man merkt, da hilft nur noch Beten. Ja. Und so prekär war die babylonische Gefangenschaft. Sie haben begonnen zu schreien zu dem Herrn in ihrer Bedrängnis. Und dann Vers 14, er führt sie heraus aus der Finsternis und dem Todesschatten und zerriss ihre Fesseln. Mögen sie den Herrn preisen. Und eben Vers 16, den er hat zerbrochen, die ihren Türen, die eisernen Riegel zerschlagen. Und durch wen? Das sehen wir aus Jesaja durch die Perser. Und das ist ja ganz interessant, dieser Kores, von ihm wird ja gesagt, Jesaja 44, haben wir gelesen, Vers 28, er wird Gottes Wohlgefallen ausführen, Gott nennt ihn sogar mein Hirte, und er werde von Jerusalem sagen, es werde aufgebaut, und vom Tempel, er werde gegründet. Und tatsächlich im ersten Regierungsjahr, man lese Esra 1, hat Kores den Juden einen offiziellen Erlass gegeben, sie dürfen wieder zurückkehren in ihr Land und sollen den Tempel Gottes wieder bauen. Und er hat auch eben erlaubt, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden durfte. Das hat man allerdings dann erst einige Zeit später unter Nehemia dann schließlich ausgeführt, Nehemia 2. Aber Gott hat also das angekündigt und hat hier Kores erwähnt. Aber das Interessante ist, Kores hat Jerusalem erobert im Jahr 539 vor Christus. Weiß jemand, wann Jesaja gewirkt hat als Prophet? Um 700 vor Christus. Das heißt, er hat ja damals gar noch nicht gelebt. Das ist sensationell. Jesaja prophezeit einen kommenden Herrscher mit Namen Kores, Kyros, und sagt, er wird von Jerusalem sagen, es werde aufgebaut, aber zur Zeit von Jesaja, das war ja noch die Zeit von Hiskia, da war ja in Jerusalem eine bestehende Stadt, wurde sogar sehr befestigt durch König Hiskia. Er sagt, Jerusalem werde aufgebaut. Setzt also schon seine Zerstörung voraus und dass dann unter einem Kores diese Stadt eben freigegeben wird zum Wiederaufbau. Und auch der Tempel, der Salomo-Tempel, stand ja damals. Und er sagt, er werde aufgebaut. Und das Erstaunliche ist also eine Prophetie mit Namen, und auch in Kapitel 45,1 wird ja der Name nochmals genannt. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kores, dessen Rechte ich ergriffen habe, um Nationen vor ihm niederzuwerfen. Da zeigt sich Gott als der Herr der Geschichte. Diese Völker haben nicht einfach gemacht, was sie wollten, sondern nur in dem Rahmen, wie Gott die Geschichte lenkte. Und erstaunlich ist dann noch Vers 3, B, auf dass du wissest, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen gerufen hat, der Gott Israels. Da betont Gott, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Es gab dich noch gar nicht. Ich habe dich schon gerufen und schon die Lebensaufgabe verkündigt durch den Propheten Jesaja. Und zwar, damit du erkennst, dass ich der wahre Gott bin. Und darum sagt Gott dann auch in Vers 5, ich bin der Herr, Jahwe, und sonst ist keiner, außer mir ist kein Gott. Und das Interessante ist, wenn man Esra 1 liest, diesen Erlass von Kores, Esra 1, dann wird klar, dass er ausdrücklich Jahwe nennt als den Gott, der ihn beauftragt habe, dass Jerusalem wieder gebaut wird und der Tempel gebaut werden soll. Also der bekam wirklich eine Gotteserkenntnis. Und so konnten ihm natürlich die Juden auch das Buch Jesaja zeigen. Schau mal, hier steht schon von dir, wir wussten das schon längst, dass das so kommen würde. Ist ja gewaltig, nicht wahr? Aber das ist natürlich ein Ärgernis für den Atheismus. Und darum in der liberalen Theologie, natürlich, liberale Theologie spricht immer noch von Gott, aber eigentlich hat in der liberalen Theologie Gott gar keinen Platz. Denn in der liberalen Theologie sagt man, Prophetie gibt es gar nicht. Ist gar nicht möglich, weil man geht in der liberalen Theologie von einem Gott aus, wie die Aufklärungsphilosophen ihn beschrieben haben. Ein Gott, der weit weg ist und mit den Menschen nichts zu tun hat, der nie irgendwie eingreift in den Lauf der Geschichte. Und darum sagt man in der liberalen Theologie, das kann natürlich gar nicht sein, dass Jesaja das geschrieben hat. Dann hätte er ja 170 Jahre ungefähr, bevor dieser Kores überhaupt in der Geschichte auftrat, ihn bereits namentlich genannt. Und dann hat man die Theorie entwickelt, es gibt eben mehr als einen Jesaja. Man hat gesagt, also bis Kapitel 39, das ist der erste Jesaja, und also der ursprüngliche Jesaja, Und dann ab Kapitel 40, das ist dann der Deutero-Jesaja. Und mit dem will man sagen, der gefälschte Jesaja. Das, was unter seinem Namen läuft, aber selbstverständlich nicht von ihm geschrieben ist, sondern es wurde erst später geschrieben, nachdem Kores eben diesen Erlass herausgegeben hat. Und da hat ein Betrüger das so beschrieben, als wäre das Prophetie. Und da gibt es noch einen schönen Ausdruck, damit es auch ein bisschen gebildet tönt. Das ist dann Vaticinia ex eventu. Prophetie im Nachhinein. Ja. Und dann hat man noch einen dritto Jesaja erfunden, ab Kapitel 55. Und so meinte man, das Problem wäre gelöst. Übrigens hat man dann auch den ersten Jesaja hat man dann auch begonnen zu zerstückeln. Das sagt man heute auch nicht mehr in der liberalen Theologie. Das ist alles von Jesaja, sondern das wird auch noch aufgeschnitzelt. Ja, wenn ich sage aufgeschnitzelt und aufgeschnitzt, das ist ja genau das, was man mit Jesaja gemacht hat. Wie ist Jesaja ums Leben gekommen am Ende?
Er wurde zersägt.
Er ist ja geflohen und hat sich in einem hohlen Baum versteckt und seine Feinde haben den Baum dann umgesägt und haben Jesaja entzweigeschnitten. Und das wird in Hebräer 11, also wir kennen das aus der jüdischen Überlieferung, außerbiblisch, und Hebräer 11 am Schluss, da wo es um die Glaubenshelden geht, wird gesagt, was die alles erduldet haben, dann heißt es, sie wurden zersägt. Und das ist mit dem Hinweis auf Jesaja. Und man kann sagen, die liberalen Theologen, die hatten keine Gelegenheit mehr, Jesaja als Propheten zu zersägen, aber dafür haben sie sein Buch zersägt. Ja, aber das ist eine ganz wunderbare, ein wunderbarer Erweis von dem, was echte Prophetie ist. Und Gott gibt das, damit der Mensch erkennen kann, dass er der wahre Gott ist. Denn solche Prophetie gibt es nirgends in den religiösen Büchern der Welt. Und darum sagt Gott eben gerade in diesem Zusammenhang, nochmals Jesaja 45, Vers 5, ich bin der Herr und sonst ist keiner, außer mir ist kein Gott. Und auch Vers 6 am Schluss, dass außer mir gar keiner ist, ich bin der Herr und sonst ist keiner. Also, wir haben jetzt die zweite Strophe aufgeschlüsselt. Sehr interessant, wir hatten zuerst eben die Geschichte Israel aus Ägypten wird hinübergeführt ins Land. Das ist eigentlich das, was die erste Strophe behandeln will. Und die zweite Strophe zeigt, und dieses Volk ist aus seinem Land weggeführt worden nach Babylon. Aber Gott in seiner Gnade befreit sie, bringt sie wieder zurück ins Land. Also erste Strophe zeigt den Weg von Ägypten ins Land und die zweite Strophe den Weg vom Land nach Babylon und von Babylon wieder ins Land. Jetzt kommt die nächste Strophe. Und jetzt müssen wir herausfinden, ja, auf welche Epoche geht denn diese Strophe? Und nun, ein ganz wichtiger Schlüssel ist Vers 20. Er sendet sein Wort und heilt sie. Ja, wenn wir an das Johannesevangelium denken, wird uns eigentlich die Dramatik dieses Verses bewusst. Und jetzt wird auch klar, warum das ein messianischer Psalm ist. Lesen wir Johannes 1, Vers 1 bis 3. Jawohl, also das Wort hier ist wer?
Jesus.
Der Herr Jesus. Er ist Gott, er hat alles erschaffen, sagt Vers 3. Und nun Vers 14.
Das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
Jawohl. Also hier wird klar, der Sohn Gottes wurde ein wirklicher Mensch, wurde Fleisch, kam eben auf diese Erde. Und ganz interessant, gerade im Johannesevangelium wird mehr als 40 Mal gesagt, dass der Vater den Sohn gesandt hat. mehr als 40 Mal. Das ist also ganz typisch für das Johannesevangelium. Das findet man so in den anderen Evangelien nicht. Und nun haben wir hier in Psalm 107 genau das, was die Botschaft des Johannesevangeliums ist, so zusammengefasst. Er sendet sein Wort. Der Vater sandte den Sohn, das Wort, in diese Welt. Und er heilt sie. Das war ja das gewaltige, oder eines der gewaltigen Zeichen, dass der Herr Jesus Massen von Menschen geheilt hat. Also es gab, und wenn man die Evangelien liest, ist man erstaunt, gab es so viele Kranke unter dem Volk Gottes damals. Ja? Und wenn man denkt, auch wie viele Besessene im Volk Gottes, eine so starke, so verbreitete Dämonie, bis hin zu dem Extremfall, dem Gadarener, ja, der von einer Legion besessen war. Ja, schlagen wir dazu aus Matthäus 4, um zu sehen, wie umfassend diese Heilungen waren. Dort wird das so zusammenfassend schön dargestellt, Matthäus 4, 23 bis 25.
Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte. Und er heilte sie. Und es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und dem Zehnstädtengebiet und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan.
Jawohl. Also da sieht man, wie umfassend diese Heilungen waren. Wir haben in den Evangelien viele Einzelberichte, wie der Herr Jesus einzelne Menschen in ihrer Not befreit hat, die auch in ihrer Not zu ihm geschrien haben. Wir denken zum Beispiel an Bartimäus: Jesu, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und er, das Wort, kommt und heilt sie. Und was übrigens auch auffällt, dass der Herr Jesus immer alle Kranken heilen konnte. Also nicht irgendwie so halb. Ja? Und dann waren sie doch nicht so recht geheilt. Oder dann waren sie plötzlich doch wieder krank. Das ist ja das Typische von all diesen Heilern in der heutigen Zeit. Da können sie den wieder nicht heilen und da auch nicht und der halb. Und wenn man dann später schaut, ist er eben doch nicht gesund. Das ist nicht die Heilung von Gott. Sondern der Herr Jesus wird wirklich gesagt, jede Krankheit, jedes Gebrechen. Es gibt nichts, was irgendwie zu schwierig war, ja? Plötzlich, da haut es nicht, oder? Weil es zu wenig nur eine seelische bedingte Krankheit ist, ja? Wo man mit guter innerer Stimmung plötzlich fühlt man sich geheilt. Nein, sondern wirklich jede Art von Krankheit hat er heilen können. Aber gerade im Matthäus-Evangelium sagt der Herr Jesus im Blick auf die Endzeit, dass dann viele Falsche kommen werden, die Zeichen und Wunder tun, aber wir können eben den Unterschied sehen, indem wir den Maßstab ansetzen, was ist göttliche Heilung in den Evangelien. Dann merken wir, was der Unterschied ist. Das ist Krankenheilung, die bei der Gottes Herrlichkeit ganz klar und deutlich sichtbar geworden ist. Ja, gut, jetzt ist Zeit für Pause, 20 Minuten, und dann fahren wir weiter mit dieser Strophe. Wir sind vor der Pause in Strophe 4 stehen geblieben. Strophe 3 stehen geblieben. Und das ist nun, kann man sagen, das Zentrum der Geschichte Israels oder das Zentrum der Heilsgeschichte Gottes mit Israel. Der Messias kommt. Das Volk ist im Land, aber wieder in einem ganz schlechten geistlichen Zustand. Das Gesetz Mose hat ja versprochen, 5. Mose 28, wenn Israel auf Gottes Gebote hört, auf die Gebote der Tora, da dann wird Gott alle Krankheiten von ihnen abwenden und sie verschonen. Das war eine Verheißung für Israel als irdisches Volk. Ganz wichtig, das dürfen wir nicht als Verheißung nehmen für die Gemeinde, die Gottes himmlisches Volk ist. Denn Israel als irdisches Volk Gottes hatte speziell irdische Verheißungen, ein irdisches Land und irdische Verheißungen, aber die Gemeinde ist ein himmlisches Volk, hat ein himmlisches Erbteil, hat himmlische Verheißungen, ist nach Epheser 1, 3 und folgende gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Aber wir haben nicht die Verheißung, wenn wir treu sind, dann wird Gott uns von Krankheit verschonen. Aber Israel hatte das. Und wenn wir eben in den Evangelien sehen, wie viele Menschen krank waren, und der Herr reist herum in diesen 3 Jahren seines öffentlichen Dienstes und ständig werden in Scharen die kranken Leute gebracht, dann zeigt das, in welch miserablen geistlichen Zustand das Volk war. Aber eben in dieser Not hinein leuchtet dieser Vers 20: Er sendet sein Wort und heilt sie, und er rettet sie aus ihren Gruben. Mögen sie den Herrn preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern. Das ist die allergrößte Rettung, die Sendung des Sohnes, der das Wort ist. Und dann wird erklärt, liest jemand Vers 22 noch dazu?
Sie sollen Dankopfer darbringen und mit Jubel seine Taten erzählen.
Jawohl. Also, sie sollen im Tempel Opfer des Lobes, das sind die Friedensopfer, das sind diese Opfer, wo man einen Teil davon essen durfte und ein Teil wurde für Gott verbrannt. So hatte der Mensch Gemeinschaft mit Gott. Und so wird hier gesagt, sie sollen Opfer des Dankes darbringen für diese Rettung. Das erinnert uns unter anderem an die Geschichte mit dem Aussätzigen, der geheilt wurde. Und der Herr Jesus sagt ihm in, können wir das kurz aufschlagen, in Matthäus 8, Verse 1 bis 4, da heilt der Herr Jesus einen Aussätzigen. Ein gewaltiges Wunder, denn im ganzen Alten Testament, ab der Zeit Mose, wird nie berichtet, dass ein Israelit von Aussatz geheilt wurde. Das letzte Beispiel war Miriam, die Schwester von Mose. Ausländer schon, wie Naaman, der Syrer, aber kein Israelit. Und nun kommt da dieser Rabbi aus Galiläa und heilt da einen Aussätzigen. Und jetzt liest jemand Matthäus 8, Vers 4, bitte.
Und Jesus spricht zu ihm: Siehe, sage es niemandem, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bring die Gabe dar, die Mose angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis.
Jawohl. Also er muss zum Tempel, muss dort die Opfer darbringen. Und so waren diese Opfer eben auch Ausdruck des Dankes für diese Heilung. Es ist ja so, in 3. Mose 13 hat Mose Gottes Gebote aufgeschrieben, wie man wirklichen Aussatz unterscheiden kann von anderen Hautkrankheiten. Und so gab es dann eben Priester, die waren speziell auf diesem Gebiet geschult, aufgrund von 3. Mose 13 die medizinische Diagnose zu stellen. Denn wenn diese eindeutig gestellt wurde, dann musste ja jemand aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Er durfte nicht mehr in eine ummauerte Stadt hineinkommen, wegen der Ansteckungsgefahr. Und wenn jemand nun geheilt worden war, so sagt 3. Mose 14, dann muss zuerst ein Priester eben prüfen, muss zu ihm hinausgehen, außerhalb der Stadt, und muss prüfen, ob er gesund ist. Und wenn das so ist, dann soll er zum Tempel kommen und die vorgeschriebenen Opfer nach 3. Mose 14 darbringen. Aber das war eigentlich ein theoretisches Kapitel. 3. Mose 13, ein sehr praktisches Kapitel, denn die Diagnose musste immer wieder gestellt werden. Aber die Heilung, das war etwas anderes. Aber es gab dieses dritte Mose 14 Kapitel und der Herr Jesus sagt hier, nun geh, zeige dich dem Priester. Dann musste also von offizieller Stelle, musste das medizinisch attestiert werden. Der Aussätzige, der war ja verzeichnet. Der ist gesund und dann konnte er 3. Mose 14 in die Praxis umsetzen. Und so hat also der Herr, sehen wir in den Evangelien, das gefördert, dass die Menschen zum Tempel gehen. Und so konnte auch mit Lobopfern, mit Friedensopfern der Dank ausgedrückt werden. Und der Tempel stand ja noch bis ins Jahr 70 nach Christus, also sogar noch wenige Jahrzehnte über die Zeit, wo der Herr Jesus hier auf Erden war, hinaus. Und nun kommt eine neue Strophe, die sich auf Schiffen aufs Meer hinabbegeben, auf großen Wassern Handel treiben. Nicht wahr? Wir haben gesehen, wie in der zweiten Strophe dieses Gefesseltsein in Elend und Eisen, diese Türen aus Kupfererz, diese ehernen Türen und eisernen Riegel, die waren ein Bild von der Gefangenschaft der Juden in Babylon. Jetzt können wir uns fragen, das Meer, wovon spricht das in der Bibel? Was wird damit veranschaulicht?
Die Nationen. Die Nationen.
Das schießt ja wie aus Maschinengewehren. Jetzt noch die Begründung. Wo sieht man das in der Bibel konkret, dass das Meer eben von den Völkern im Allgemeinen spricht?
Der Offenbarung.
Ja, Offenbarung 14, da wird von vielen Wassern gesprochen, das sind Völker und Völkerschaften. Ja, Offenbarung 17, 14. Und ich habe noch einen deutlicheren Beleg. Schlagen wir doch auf Jesaja 17, Vers 12. Aber Offenbarung wäre auch gut. Es gibt noch viele andere Stellen. Jesaja 17, Verse 12 und 13. Wer liest bitte?
Wehe dem Himmel über Völker, wie das Brausen der Meere brausen sie, und dem Rauschen der Völkerschaften, wie das Rauschen gewalttätiger Wasser rauschen sie. Völkerschaften rauschen, wie das Rauschen vieler Wasser.
Jawohl. Also. Ich glaube, das braucht keinen Kommentar. Sehr klar. Und nun steht also hier, sie gehen hinaus aufs Meer, treiben dort Handel und dann kommen sie dort auf dem Meer in einen fürchterlichen Sturm hinein, der wirklich alle Hoffnungen auf Überleben zunichte macht. Ja, der Herr Jesus kam, aber wir wissen, er das Wort wurde verworfen. In Johannes 1, wo eben beschrieben wird, wie der Herr Jesus das Wort Fleisch wurde, dort haben wir auch Vers 12, wo es heißt, er kam in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht auf. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein, zu heißen. Ja, also, der Herr Jesus wurde verworfen. Und als Folge davon kam die Zerstreuung der Juden unter alle Völker. Sie gingen aufs Meer. Lesen wir mal in 5. Mose 28. Übrigens, das Lied Moses hatte ich gesagt, 5. Mose 31. Das Lied Moses ist 5. Mose 32. Das nur so als Klammer, als Korrektur. Zuvorhin. Ja, jetzt 5. Mose 28, Vers 64. Verse 64 bis 67.
Denn der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, die dir und deinen Vätern unbekannt waren. Göttern aus Holz und Stein. Dazu wirst du unter diesen Heiden keine Ruhe haben und keine Rast finden für deine Fußsohlen. Denn der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben, erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Dein Leben wird vor dir an einem Faden hängen. Tag und Nacht wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Am Morgen wirst du sagen, wenn es nur schon Abend wäre. Und am Abend wirst du sagen, wenn es nur schon Morgen wäre. Wegen der Angst, die dein Herz erschreckt und wegen dessen, was deine Augen ansehen müssen. Und der Herr wird dich auf Schiffen nach Ägypten zurückführen, auf dem Weg, von dem ich dir gesagt habe, du wirst ihn nie mehr sehen. Und ihr werdet euch dort euren Feinden als Knechte und Mägde verkaufen wollen, und es wird doch kein Käufer da sein.
Ja, also das hat sich so dramatisch erfüllt. Ab dem Jahr 70 wurden die Juden zerstreut in einem Prozess, der streckte sich über Jahrhunderte hinweg, schließlich unter alle Völker der Erde. Von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Wie kann man von einem Ende sprechen der Erde? Die Erde ist doch eine Kugel. Nun ganz einfach, das Land Israel wird ja von Gott bezeichnet in Hesekiel 38 als der Nabel der Erde. Also die Weltkarte, so wie wir sie kennen, ist eigentlich ganz okay. Dort kommt ja das eigentlich zum Ausdruck, so im Mittelbereich. Man hat natürlich Europa als Zentrum setzen wollen, aber eigentlich sieht man so ziemlich zentral das Land Israel. Und von dort aus das Ende der Erde ist Australien, Südamerika, Nordamerika und dann der ferne Osten, Russland, China. Und tatsächlich sind die Juden überall, von Südamerika bis nach Beijing und bis nach Birobidjan zerstreut worden und von Nordamerika, Kanada, USA bis nach Australien und bis nach Südafrika. Genauso wie es hier steht. Also den liberalen Theologen könnte man sagen, ja bitte, jetzt müsst ihr euer Prinzip durchziehen. Dann ist also Mose ziemlich spät geschrieben worden, oder? Ja, also das ist nun einfach so. Das ist überhaupt nicht haltbar. Die Prophetie hat sich so erfüllt ab dem Jahr 70. Und kein liberaler Theologe würde Mose auf nach 70 nach Christus ansetzen. Und dann sehen wir aber, wie Mose beschreibt, unter diesen Völkern, Vers 65, wirst du nicht rasten. Deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden. Und so ist es geschehen. Durch all die Jahrhunderte hindurch wurden die Juden verfolgt, gehasst und waren nirgends zu Hause und wurden wieder vernichtet und dort wieder vernichtet. Eigentlich das Gesamttotal vom Jahr 70 bis heute sind etwa 13 Millionen Tote unter dem jüdischen Volk. Aber wenn man diese Verse liest, Vers 66, da hat man den Eindruck, als wäre Mose in den Konzentrationslagern gewesen. Wenn er beschreibt, und dein Leben wird schwebend vor dir hangen und du wirst dich fürchten Nacht und Tag und deinem Leben nicht trauen. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend, und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen. Wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchten und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst. Und nun sehen wir hier in Psalm 107, genau so wird das beschrieben, die gehen auf Schiffen aufs Meer hinab, auf großen Wassern treiben sie Handel. Übrigens, der letzte Vers von 5. Mose 28, den wir gelesen haben, dort heißt es, der Herr wird dich auf Schiffen nach Ägypten zurückführen. Das hat sich genauso erfüllt, denn kriegsgefangene Juden, im Jahr 70, wurden von den Römern auf Schiffen übers Mittelmeer nach Ägypten gebracht und auf den Sklavenmärkten angeboten. Aber das Angebot an Sklaven hat durch den jüdischen Krieg die Nachfrage dermaßen überstiegen, sodass im Römischen Reich die Preise zusammenbrachen und man keine Sklaven mehr kaufte. Und da haben wir doch gelesen, ihr werdet da selbst euren Feinden zu Knechten und Mägden verkauft werden und niemand wird kaufen. Genauso ist das geschehen. Aber das Hinausfahren auf das Meer, das war sogar ganz wörtlich so, oder? In dieser Zerstreuung unter die Völker, dass die da nach Ägypten transportiert wurden. Und was auch noch so frappierend ist, jetzt in unserem Psalm, die sich auf Schiffen aufs Meer hinabbegeben, auf großen Wassern Handel treiben. Das war ja das, was den Juden im Allgemeinen blieb, durch viele Jahrhunderte hindurch Handel. Mit Geld, mit Edelsteinen, mit allem Möglichen. Und da haben sie sich auch sehr ausgezeichnet. Und dann sehen wir aber eben diesen schrecklichen Sturm. Er spricht und bestellt einen Sturmwind, der hoch erhebt seine Wellen. Sie fahren hinauf zum Himmel, sinken hinab in die Tiefen. Es zerschmilzt in der Not ihre Seele. Sie taumeln und schwanken wie ein Trunkener und zunichte wird alle ihre Weisheit. Und diesen Höhepunkt, durch die ganze Geschichte hindurch von 2000 Jahren, wurden die Juden verfolgt und gehasst. Aber der Höhepunkt wurde erreicht mit den Nazis und ihren Kollaborateuren in Europa in der Zeit des Dritten Reiches. Alle Weisheit zunichte. Und dann sagt der Psalmtext, dann schreien sie zu dem Herrn in ihrer Bedrängnis und er führt sie heraus aus ihren Drangsalen. Er verwandelt den Sturm in Stille und es legen sich die Wellen. Und das war doch so, wie dann im Frühjahr 1945 die Glocken läuteten. Und dieser Sturm kam zum Ende. Und das war ja forciert, dieses Ende, durch die Atombomben in Nagasaki und Hiroshima. Das wäre ja weitergegangen. Und durch diese Katastrophe dieser Atombomben ist schließlich der Krieg wirklich erstickt worden. Und der Sturm wurde ruhig. Und dann heißt es, und sie freuen sich, dass sie sich beruhigen und er führt sie in den ersehnten Hafen. Und dann sind Schiffe überladen an die Gestade von damals Palästina gekommen und haben Überlebende aus Europa zu Hunderttausenden heimgebracht in den ersehnten Hafen nach Haifa. Also genau wie es hier steht, und er führt sie in den ersehnten Hafen. Mögen sie den Herrn preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern und ihn erheben in der Versammlung des Volkes und in der Sitzung der Ältesten ihn loben. Das wäre dann die Knesset. Ja, so konkret, ja. Und da ist eigentlich die Strophe fertig, aber sie wird eben jetzt wird der Gedanke weitergeführt, es wird weiteres erklärt. Also diese nächste Strophe ist wie eine Weiterführung dieser vorherigen und darum unterscheidet sie sich auch in der Struktur. Wir haben den Refrain nicht mehr gefunden. Nämlich, liest jemand Vers 33.
Er macht Ströme zur Wüste und Wasserquellen zu dürrem Land. Fruchtbares Land macht er zur Salzsteppe wegen der Bosheit seiner Bewohner. Er macht die Wüste zum Wasserteich und dürres Land zu Wasserquellen.
Jawohl. Also, hier wird zunächst mal gesagt, Vers 33, die Ströme werden eine Wüste, Wasserquelle werden ein dürres Land. Und das beschreibt eigentlich, was geschehen ist ab dem Jahr 70. Die Römer haben ja eine solche Wut gehabt auf die Juden, dass sie nicht nur Jerusalem zerstörten und unzählige Städte. Übrigens, in den beiden Kriegen gegen die Juden, ums Jahr 70 und ums Jahr 135, haben die Römer gemäß dem römischen Geschichtsschreiber Cassius Dio über 1000 Städte, Dörfer und Festungen vernichtet. Aber die haben sich nicht damit begnügt, die haben auch die Ökologie des Landes zerstört. Also sie haben bewusst die Umwelt vernichtet aus Hass auf die Juden. Und so wurde das fruchtbare Land, das von Milch und Honig floss, eine Wüste. Er macht Ströme zur Wüste und Wasserquellen zu ihrem Land. Und es ist dann so in der späteren Zeit, im 7. Jahrhundert, kamen die Muslime, die Araber aus dem heutigen Saudi-Arabien, gerade nach dem Tod von Muhammad, 622 war er gestorben, 638 stürmen die Muslime Jerusalem und diese nomadischen Araber, die haben den Ackerbau ja nicht gepflegt, sondern die haben Kleinviehzucht betrieben und so haben sie mit ihren Schafen und Ziegen haben sie fruchtbares Ackerland massenweise kaputt gemacht. Im Nahen Osten muss man ja die Kleinviehzucht ganz klar trennen von der Ackerbauwirtschaft. In der kürzester Zeit kann man fruchtbares Land durch das Abgrasen mit Ziegen und Schafen zur Wüste umwandeln. Und das haben sie gemacht. Und so ist ein Landstrich nach dem anderen zur Wüste geworden. Und später, ab 1517, haben ja die Türken die Herrschaft übernommen über das Land der Bibel. Und die haben dann Baumsteuern erhoben. Und da hat sich jeder gesagt, ich bin ja nicht blöd und bezahle für meine Bäume. Die haue ich um. Und so wurden Bäume gefällt und Bäume gefällt. Und dann im 19. Jahrhundert, da haben die Türken eine riesige Eisenbahn gebaut im Nahen Osten. Und die brauchte ja ein bisschen Energie, oder? Und da haben sie auch noch die letzten schönen Reste von Wäldern in der Charonne-Ebene abgeholzt. Und der Höhepunkt dieses ganzen Verwüstungsprozesses war dann erreicht im 19. Jahrhundert. Als Mark Twain das Land ja besucht in den 68er Jahren, beschreibt er es als nichts Liebliches für das Auge, ein Land gebrochen, ohne Hoffnung, spärlich bewohnt. Das ist genau die Umschreibung hier, aber so prägnant, so kurz. Er macht Ströme zur Wüste und Wasserquellen zu ihrem Land. Und dann, ab 1882, wissen wir, begannen Juden heimzukehren in großen Einwanderungswellen. Und was haben sie gemacht? Sie haben begonnen, dieses kaputte, verwüste Land wieder aufzubauen, fruchtbar zu machen. Man hat Kibbutzim gegründet, also sozialistische Bauernhöfe, Moschawim, das sind sozialistische Kooperativlandwirtschaftsdörfer. Und so hat man begonnen, das Land aufzubauen, bis heute 230 Millionen Bäume gepflanzt. Und so hat sich das erfüllt. Vers 34 sagt ja noch, fruchtbares Land wird zu Salzsteppe, wegen der Bosheit der darin wohnen. Und jetzt, er macht zum Wasserteich die Wüste und dürres Land zu Wasserquellen. Und er lässt Hungrige da selbst wohnen und sie gründen eine Wohnstadt. Und sie besäen Felder und pflanzen Weinberge, welche Frucht bringen als Ertrag. Und er segnet sie und sie mehren sich sehr und ihres Viehes lässt er nicht wenig sein. Im Ganzen sind 3 Millionen aus allen 5 Kontinenten eingewandert, aber bis heute haben sie sich dann auch im Land vermehrt, sodass heute ja über 5 Millionen Juden im Land der Väter wohnen. Und man denkt, um 1800 gab es noch 5000 Juden im Land. Es hat nie eine Zeit gegeben, wo es keine Juden mehr gab. Es hat immer mehr abgenommen und der Tiefpunkt war erreicht um 1800 mit 5000. Und dann kam eben die Wende 1882 mit den Einwanderungswellen. Und 5000 auf 5 Millionen. Er segnet sie. Und sie mehren sich sehr. Ihres Viehes lässt er nicht wenig sein. Die israelische Landwirtschaft hat sich ja unwahrscheinlich entwickelt. Aber dann kommt eine traurige Wende im Text. Wer liest? Vers 39.
Dann aber nahmen sie ab und wurden gebeugt durch Bedrückung, Unglück und Kummer. Auf Fürsten goss er Verachtung aus und ließ sie umherirren in unwegsamer Öde.
Jawohl. Worauf weist das hin? Sie vermindern sich. Auf die große Trübsal. Und wie werden sie sich vermindern? Zwei Drittel der Bevölkerung wird ausgerottet. Sacharja 13, Vers 8. Es gibt Leute, die sagen, das hat sich doch schon längst erfüllt bei den Nazis. Ja gut, lesen wir mal den Bibeltext. Ja, sehen wir, das stimmt überhaupt nicht. Sacharja 13, Vers 8. Da sind wir in der Endzeit. Wer liest?
Und es wird im ganzen Land geschehen, spricht der Herr. Zwei Teile davon werden ausgerottet
verscheiden und nur der dritte Teil davon bleibt übrig. Und ich bringe den dritten Teil ins Feuer, läutere sie, wie man das Silber läutert, und prüfe sie, wie man das Gold prüft. Der wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten und ich werde sagen, er ist mein Volk, und er wird sagen, der Herr ist mein Gott.
Jawohl. Also der Text sagt klar in Vers 8, und es wird geschehen im ganzen Land, nicht im Ausland. Das hat also nicht Bezug auf die Judenvernichtung in Europa, sondern es geht um eine Vernichtung im eigenen Land. In der großen Drangsal. Der Auslöser wird sein, davon spricht Psalm 107 nicht, aber andere Stellen, der Antichrist, der schlimmste falsche Messias aller Zeiten, wird in Israel auftreten. Und die Masse des jüdischen Volkes wird sich verführen lassen. Aber ein Überrest wird sich bekehren in dieser Zeit. Das sind zunächst die Vorhut, 144.000. Und die werden genannt in Offenbarung 14, die Erstlingsfrucht. Das heißt, es ist also nur der Anfang der eigentlichen Ernte. Im Ganzen wird sich dann schließlich ein Drittel der Bevölkerung bekehren. Das ist ja auch grandios. Ich meine, wenn man die Hoffnung haben könnte, es wird sich in Zukunft noch ein Drittel von Deutschland bekehren. Aber diese Verheißung haben wir so nicht. Aber für Israel ja. Das heißt also, wenn die Masse den Antichristen annehmen wird, wird Gott seine schützende Hand von Israel wegnehmen. Bisher hat Gott durch all diese Existenzkriege Israel bewahrt. 1948, 1949 wollten die Palästinenser in Zusammenarbeit mit 7 anderen arabischen Nationen die Juden ausrotten. Das war ein Ausrottungskrieg gegen die Juden. Und die UNO hat zugeschaut, bis vorüber war. Und dann haben die Araber verloren. Dann haben sie es ein zweites Mal versucht, 1967. Dann haben sie wieder verloren. Dann haben sie ein drittes Mal versucht, 1973. Und haben wieder verloren. Dreimal haben sie versucht, sie auszurotten. Aber Gott hat dieses Volk beschützt bis heute. Aber wenn die Masse den Antichristen annehmen wird, dann wird Gott diese schützende Hand wegnehmen. Und es wird zu einer Katastrophe kommen. Daniel 11, ab Vers 45, 40 bis 45 beschreibt, wie der König des Nordens, eine biblische Bezeichnung für Syrien, und zwar Großsyrien, von Syrien, Libanon bis nach Pakistan, wird Israel von Norden her überrennen und 2/3 werden umkommen. Das ist dieser Vers, und sie vermindern sich und werden gebeugt durch Bedrückung, Unglück und Jammer. Er schüttet Verachtung auf Fürsten und lässt sie umherirren in pfadloser Einöde. Aber dann, am Ende dieser Drangsal, die genau festgelegt ist auf 3,5 Jahren, auf 1260 Tage nach Offenbarung 11, wird der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommen und wird den Überrest, diesen Drittel, den er als sein Volk anerkennt, befreien. Und er hebt den Armen empor aus dem Elend und macht Herden gleich seine Geschlechter. Die Aufrichtigen werden es sehen und sich freuen, und alle Ungerechtigkeit wird ihren Mund verschließen. Gott wird sein letztes Wort sprechen in der Geschichte Israels. Und dann haben wir das tausendjährige Reich, und darum werden die sich dann so vermehren, weil dann der volle Segen für Israel kommen wird. Also, dieser Psalm 107 gibt uns eine Übersicht über die ganze Geschichte Israels von Anfang, von Ägypten bis ins tausendjährige Reich. Und das so in ein paar wenigen Strophen. Das ist ein ganz, ganz grandios. Aber eben etwas geheimnisvoll, und darum sagt der letzte Vers, wer weise ist, der wird dieses beachten. Andere gehen einfach über diesen Psalm hinweg, das interessiert sie gar nicht. Aber wer weise ist, wird diesen Psalm beachten. Und wenn man das dann beachtet, dann gilt, und verstehen werden sie die Gütigkeiten des Herrn. Wie Gott trotz der Sünde des Menschen sein Volk schließlich zum Ziel und in vollen Segen führen wird. Und jetzt müssen wir natürlich abschließend die Einleitung noch anschauen. Und diese Einleitung, wer liest sie nochmals, Verse 1 bis 3. Jawohl. Auf welche Zeit beziehen sich diese drei Verse? Ja, genau. Ich meine, der Psalm führt uns ja von Ägypten bis in die Endzeit. Aber die Eröffnung ist eigentlich, versetzt den Leser bereits ans Ende. Da wird zuerst gezeigt, wie Gott schließlich sein Volk ans Ziel führt, aus der Hand des Bedrängers befreit. Und dann wird gezeigt, wie das von Anfang an durch so viele Nöte gegangen ist. Aber Gott hat sich immer als der Treue erwiesen. Und wenn wir das sehen, dann sehen wir, Gott ist treu. Wie es in 2 Timotheus 2 heißt, wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ja, also so versetzen uns diese ersten drei Verse bereits ans Ende, wo man Gott preisen soll. Wofür? Für diese endzeitliche Erlösung Israels. Und die soll geschehen nicht aus einem Land, wie es am Anfang war, aus Ägypten, sondern aus aller Welt, aus den Ländern von Osten und von Westen, von Norden und, was steht bei euch? Süden. Bei mir steht und vom Meer. Ja, es ist so. Es steht also im Hebräischen vom Meer. Aber es ist ja klar, welches Meer gemeint ist. Denn das Ganze ist ja Poesie. Eine Verszeile sagt, von Osten und von Westen. Und die nächste Verszeile, und vom Norden und vom Meer. Also ist klar, Osten, Westen sind Gegensätze, und Norden und Meer sind Gegensätze, also steht Meer für die Südgegend. Ja, welches Meer liegt im Süden Israels? Ja, bei Israel ist es jetzt ein bisschen schwierig. Israel hat drei Meere, nämlich Mittelmeer im Westen und das Tote Meer im Osten und das Südmeer, das Rote Meer. Ich hatte mal einen Violinschüler vor 30 Jahren etwa, und ein ganz kleiner Junge, sehr begabt, und der hat dann nach Spanienferien, hat er der Mutter gesagt am Tisch: Jetzt weiß ich, warum es in der Schweiz kein Meer gibt. Die Schweiz ist zu klein. Ach so. Ja, das stimmt natürlich nicht. Die Schweiz ist nicht klein, sondern sie ist nur ein bisschen zusammengeschoben, oder? Aber eben, das mit der Kleinheit. Israel ist halb so groß wie die Schweiz und hat drei Meere. Aber eben hier ist gemeint das Rote Meer, die er gesammelt hat aus den Ländern, also aus den Ostländern, vom Westen, vom Norden und von den Ländern vom Südmeer. Ja, das hat sich ja wunderbar erfüllt, bereits in den vergangenen 127 Jahren, dass Juden aus allen fünf Kontinenten, allen vier Himmelsrichtungen gekommen sind. Aber jetzt schauen wir uns mal noch an, wenn es heißt hier vom Meer. Welche Länder sind Rote Meeranrainer?
Arabische.
Wie?
Die arabischen Länder.
Ja, also nicht alle, oder? Aber jetzt welche ganz konkret?
Ägypten.
Sudan.
Ägypten.
Ägypten.
Eritrea,
Äthiopien. Dann auf der anderen Seite? Jemen. Jawohl. Saudi-Arabien. Und das ist ja ganz dramatisch, wie Gott die ganze ägyptische Judenheit herausgeführt hat. Bis 1948 gab es noch 80.000 Juden in Ägypten, und mit der Staatsgründung gab es eine massive Judenverfolgung und Abschlachtung von Juden in Ägypten, und da sind alle Juden ausgezogen. Und zwar so, dass heute gibt es noch etwa 100 Juden in Ägypten. Und so sind also aber Tausende von ägyptischen Juden heimgeführt worden. Aus der Hand des Bedrängers, wie es hier heißt. Und dann haben auch die Juden in Äthiopien ein schlimmes Schicksal erlebt. Die sind im 20. Jahrhundert massiv verfolgt worden. Das sind diese schwarzen Juden, die sogenannten Falascha. Und in gewaltigen Aktionen hat Israel, in geheimen Aktionen, hat Israel äthiopische Juden herausgeholt. Und viele sind ja nach Sudan gegangen. Und Tausende von Juden sind, schwarzen Juden sind aus dem Sudan nach Israel über eine Luftbrücke herausgeflogen worden. Und dann die Juden in Jemen wurden ab 1948 mit der Staatsgründung als Rache wurden die massiv bedrängt. Und das waren ja auch Juden, die sind seit über 2000 Jahren sind die dort zu Hause gewesen. Und dann hat man eine fantastische Luftbrücke gemacht und hat etwa 50.000 Juden aus Jemen und Aden, das ist ja auch ein Anrainer, herausgeführt und ebenso aus Djibouti. Also gerade diese Länder da, diese Anrainerländer des Roten Meeres, sind ganz besonders dramatische Länder, die natürlich wie alle anderen zeigen, dass Gott sie erlöst hat aus der Hand des Bedrängers und sie gesammelt hat heim ins Land. Aber wenn man denkt, vor der Zeit der Reformation, wenn man diesen Psalm studiert hätte, da hat man nicht eine solche Übersicht haben können, wie wir das jetzt haben. Nur wir so konkret sehen, wie sich das nun realisiert hat. Aber auch früher hat man diese Stelle gelesen, die er gesammelt hat, von Osten, Westen, Norden, vom Meer, man hat nichts davon gesehen. Und wir können das so konkret nachvollziehen und können eben uns Gedanken machen über die Wege Gottes, um ihm zu sehen, Gott ist treu. Und wenn er so mit seinem Volk treu war und es schließlich ans Ziel geführt hat, so darf auch jeder Gläubige, jeder Erlöste wissen, der Herr ist treu und wird auch mich ans Ziel führen durch alle Engpässe und Drangsalen und Nöten und Schwierigkeiten hindurch, auch durch Zeiten, wo man nicht mehr weiß, wie soll das weitergehen. Also Vers 27, ich meine, das ist nicht nur für Israel, das können wir jetzt auch auf uns anwenden. Sie taumeln und schwanken wie ein Trunkener und zunichte wird alle ihre Weisheit. Wer schon in einer solchen Situation gewesen ist, der kann wirklich, der lernt beten. Und die Psalmen lehren uns beten, aber dann darf man auch erleben, man schreit zum Herrn und er führt aus der Bedrängnis hinaus und er kann Stürme stillen, so wie es der Herr Jesus auch seinen Jüngern gezeigt hat, wiederholt, als sie auf dem See Genezareth waren und in diesen schlimmen Scharkie, wie man diesen Ostwind vom Golan nennt, der den ruhigen See Genezareth in einen Tumult verwandeln kann, er hat alles in der Hand und kann uns bewahren bis zum Schluss.
Roger?
Ja?
Kann man noch etwas zu der aktuellen Situation sagen? Jetzt Gaza-Streifen, was da jetzt abgeht, ist das auch, gibt es da Verheißungen, was mit diesem Philister-Bereich?
Ja, gut, wir sind mit der Zeit fertig. Wenn jemand aber gehen müsste, darf er einfach ungeniert gehen. Ich kann das kurz beantworten. Also, es ist so, der Gazastreifen ist ja eine Gegend, die in der Prophetie ausdrücklich erwähnt wird. Und das ist eigentlich sehr erstaunlich, denn dass dieser Gazastreifen so eine spezielle Rolle spielt, daran ist ja die UNO schuld. Die hatte 1947 in der Abstimmung im November hat die Mehrheit gestimmt, es soll ein Judenstaat geschaffen werden in Palästina. Aber man war nicht bereit, den ganzen Resten von Palästina nun den Juden zu geben. Alles von Palästina, östlich vom Jordan, das heute Jordanien, das hatte man bereits den Arabern gegeben. Und so wurde Jordanien gegründet. Aber den Rest wollte man nochmals aufteilen, es sollte ein zweiter Palästinenserstaat gegründet werden. Und so hat man Gaza weggelassen, Westjordanland weggelassen und die Juden mussten akzeptieren. Aber eben als dann 1967 die Araber wieder versucht haben, Israel auszurotten, hat Israel gesagt, so, jetzt besetzen wir den Gazastreifen, Westjordanland und auch die Golanhöhen als Sicherheit. Und da haben wir ein Pfand in der Hand, dann können wir verhandeln. Sonst werden die ein viertes Mal versuchen, uns auszurotten. Also ein drittes, das haben sie aber versucht, aber jetzt wäre noch ein viertes Mal übrig. Und so haben eben diese Regionen so eine weltpolitische Bedeutung bekommen. Jetzt können wir mal aufschlagen in Hesekiel 25, gibt es eine schreckliche Stelle über die Zukunft des Gazastreifens. Hesekiel 25, Vers 15, ich muss vielleicht noch erklären, der Gazastreifen war im Alten Testament eigentlich das Gebiet, wo die Philister zu Hause waren, das Philisterland, mit den fünf Städten Gaza, Ekron und so weiter. Und die Philister, die sind eigentlich ursprünglich, geschichtlich, sind die aus dem Mittelmeerraum, aus der Ägäis, diesen Inseln, sind die eingewandert nach Ägypten und von Ägypten her sind sie da entlang dem Meer in den Gazastreifen eingewandert. Das hilft jetzt besser zu verstehen, was da steht in Hesekiel 25, Vers 15. Wer liest?
Spricht Gott der Herr, weil die Philister aus Rachsucht gehandelt und Rache geübt haben in Verachtung des Lebens und in ewiger Feindschaft, um zu verderben. Darum, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will meine Hand gegen die Philister ausstrecken und die Kreter ausrotten und den Überrest an der Meeresküste umbringen. Ich will große Rache an ihnen üben, durch grimmige Züchtigungen. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Rache über sie bringe.
Ja, das ist ja noch nicht erfüllt. Aber ich will nur sagen, dass eben diese Küste, der Überrest an der Küste des Meeres, genau dieser Streifen an der Küste des Mittelmeeres, der wird so speziell erwähnt. Und dann wird eben hier gesagt, dass Gott ein schreckliches Gericht über sie bringen wird. Begründung, weil sie mit Rachsucht gehandelt haben. Und das ist ja dauernd das Thema. Die Hamas will immer rächen. Was will sie eigentlich rächen? Die sagen immer, das ist wie bei den Kindern, oder? Die haben einen Streit. Und dann sagt man, ja, wieso streitet ihr? Ja, er hat angefangen. Und er sagt, er hat angefangen. Und die sagen immer, die Israelis haben angefangen. Immer. Aber dabei, bei der Staatsgründung hat Israel gesagt, wir strecken die Hand aus zu allen Arabern. Wir wollen in Frieden mit ihnen leben. 14. Mai 1948. Und die Truppen von Saudi-Arabien, Jordanien, Syrien, Libanon, und Ägypten, die waren bereits an den Grenzen massiert, um dann, sobald die Engländer am Ende des Tages, des 14. abgezogen sind, Israel zu vernichten. Also wer hat angefangen? Aber eben, das heißt es, mit Rachsucht gehandelt, Verachtung des Lebens. Wenn man denkt an die ganzen Selbstmordattentate, das ist Verachtung des Lebens. Wenn man denkt an all diese aber Tausenden von Raketen seit 2003 auf Israel, und zwar bewusst auf Städte geschossen, das heißt also, man will nicht militärische Ziele treffen, sondern man will bewusst zivile Ziele treffen. Die Verachtung des Lebens. Und wenn man dann weiterdenkt, wie die Hamas ihre eigenen Leute verachtet, dass sie genau ihre militärischen Standorte inmitten der Zivilisten setzen, damit unbedingt, eben wenn sie angegriffen werden, Zivilisten zu Schaden kommen. Das ist Verachtung des Lebens. Und dann zur Zerstörung, die Hamas-Charta sagt, unser Ziel ist die Zerstörung Israels. Und schließlich in ewiger Feindschaft. Eine unabänderliche Entscheidung, Israel muss vernichtet werden. Und deshalb, sagt Gott, wird dieses Gericht über sie kommen. Noch eine zweite Stelle, Zephania 2. Verse 4 bis 7. Wer liest?
Denn Gaza wird verlassen und Askalon verödet werden. Asdod soll am hellen Mittag fortgetrieben und Ekron ausgerottet werden.
Ja, und jetzt Vers 5.
Wehe den Bewohnern des Landstrichs am Meer, dem Kretervolk. Das Wort des Herrn ergeht gegen dich. Kanaan, du Philisterland, ich will dich so zugrunde richten, dass niemand mehr da wohnen soll. Und der Landstrich am Meer soll zu Weideland mit Hirtenwohnungen und Schafhürden werden. und dieser Landstrich soll dem Überrest vom Haus Juda als Erbteil zufallen, dass sie darauf weiden und sich am Abend in den Häusern von Askalon lagern sollen. Denn der Herr, ihr Gott, wird sich ihrer annehmen und ihr Geschick wenden.
Ja, also hier wird wieder gesagt, die Nation der Kreter, eben weil die Philister ursprünglich aus der Ägäis eingewandert sind. Und hier wird nun klar wieder der Landstrich am Meer genannt. Und weiter wird gesagt, dass also dieses Gebiet schließlich dem Überrest des Hauses Juda gegeben wird. Das ist dieser Drittel, der in der großen Drangsal überleben wird, der wird schließlich den Gazastreifen bekommen. Das ist die Zukunft des Gazastreifens nach Gottes Beschluss. Aber was heute abgeht, muss man ja auch so sehen, die Hamas ist ja verbündet mit Iran und auch die Hisbollah im Libanon. Und jetzt ist ja das große Problem, wie kann man das Atomprogramm des Irans, der ja deutlich gedroht hat, Israel zu vernichten, wie kann man das stoppen? Und das ist die große Frage, wer macht das? Macht das Amerika? Muss das Israel machen? Oder wer macht das? Aber auf jeden Fall, wenn das bald kommen sollte, denn es gibt Schätzungen, dass diese Atombombe in einem Jahr da sein könnte, dann muss natürlich der Gazastreifen ausgeschaltet sein, dass die nicht massenhaft Israel in den Rücken fallen könnten, wenn die den Iran angreifen. Und so muss man natürlich auch in einem größeren strategischen Zusammenhang sehen, dass durch eine massive Schwächung des Gazastreifens ist für Israel bereits eine Front schon weniger gefährlich im Blick auf die nahe Zukunft, was da kommen wird. Denn selbst wenn auch Amerika das machen würde mit dem Iran, dann würde es sowieso parallel laufen, dass sofort Israel im Rücken angegriffen wird. Also wie auch immer ist die ganze Sache mit Gaza für die nächste Zeit eben von Bedeutung, dass das eine militärische Schwächung gegeben hat dort. Ja, aber wir müssen daran denken, dass das Evangelium ist für die ganze Welt und eben auch für die Leute im Gazastreifen. Und ich habe einen Bruder gekannt, einen Palästinenser, der ist jetzt vor kurzem heimgegangen, wurde etwa 90 Jahre alt. Und der ist noch vor Jahren ist der in den Gazastreifen gegangen und hat evangelisiert in den Häusern. Er konnte ja nicht öffentlich auf den Straßen. Aber in den Häusern hat er evangelisiert und durch sein Werk sind sowieso sehr viele Menschen zum Glauben gekommen. Das war ein ganz einfacher Mann. Und man versteht nicht, der hat so wenig theoretisches Wissen gehabt. Aber das, was er hatte, das hat er erzählt und dauernd haben sich Leute bekehrt. Und durch ihn ist auch in Kfar Yassif in der Nähe von Haifa eine riesige Versammlung entstanden. Das war alles das Werk von diesem Bruder Nofel. Und so müssen wir sehen, dass der Herr eben auch unter diesen Menschen ein Werk hat. Und das darf man nicht aus dem Auge verlieren, wenn man diese Katastrophe sieht, wie eben die Bosheit sich gegen Israel dort entfaltet. Aber der Herr hat Erbarmen. Und diese Stellen aus Zephania und Hesekiel, die sind noch zukünftig. Der Herr wartet und gibt auch Gelegenheit. Und wir sollen beten. Ja, wollen wir noch zum Schluss zusammen beten.